den wichtigsten Punkt, den wir abdecken sollten. In Offenbarung Kapitel 1 sehen wir, dass der Herr ein wirkliches Anliegen für den Leuchter hat. Einen goldenen, scheinenden Leuchter. Ich weiß nicht, ich denke nicht, dass viele von uns an die Gemeinde denken als einen goldenen Leuchter. Denkst du, dass die Gemeinde in Ixan ein goldener Leuchter ist? Oder hast du jemals an die Gemeinde betrachtet als einen Leuchter? Natürlich verstehst du Offenbarung, du hast es ja oft gelesen. Aber egal, wie oft du Offenbarung 1 gelesen hast, ich bezweifle wirklich in vielen Orten, dass man nicht die Gemeinde nicht als einen scheinenden, goldenen Leuchter betrachtet. Weil wenn man es wirklich sieht, wird das Gemeindeleben anders sein. Ist die Gemeinde in Guangzhou ein goldener Leuchter? Nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Wie kommt es, dass du nicht sicher bist? Entweder du bist einer oder du bist keiner. Und das meine ich. Viele von uns kennen Offenbarung 1, aber wir haben nie gedacht, dass die Gemeinde in Bangkok zum Beispiel ein goldener, scheinender Leuchter ist. Oder, Kit? Elsa, wie ist es in Taoyuan? Ist es ein scheinender, goldener Leuchter oder ist es einfach die Gemeinde? Gemeinde, Gemeinde. Oder wie ist es in Quezon City? Ist es ein goldener Leuchter oder sind wir einfach die Gemeinde in Quezon City? Die Lehre zu kennen ist eine Sache. Aber um ein Anliegen vom Herrn zu haben, als ein scheinender, goldener Leuchter, ein lebendiges Zeugnis, ich glaube nicht, dass viele von uns dieses Bewusstsein haben. Wenn ihr wirklich ein goldener Leuchter seid, dann musst du die Frage stellen, ja, wie viel Gold habt ihr denn? Oder bist du wie Laodicea, die denken, sie sind so reich, aber der Herr sagt ihnen, nein, du bist arm. Komm zu mir, um Gold zu kaufen. Viele von den Gemeinden, sie kämpfen gegeneinander, sie beißen sich und haben lauter Schwierigkeiten, kritisieren sich gegenseitig. Ist das ein goldener Leuchter? Man kann nicht einmal einander vergeben. Was kann ich sagen? Oft, wenn ich an die Gemeinden denke, blutet mein Herz. Blutet mein Herz.
Because after so many years you still don't change.
Weil nach so vielen Jahren ändern wir uns immer noch nicht. Wir bleiben immer noch in unserem Selbst, im Fleisch und kämpfen, streiten. Was haben wir wirklich gesehen? Was ist wirklich unsere Vision? Und noch ernstlicher ist die Frage, was ist unsere Wirklichkeit? Was sind wir wirklich? Wir brennen nicht, wir scheinen nicht. Wir sind nicht einmal ein lebendiges Zeugnis von Jesus. Aber hier, im Buch Offenbarung, hat Johannes 7 goldene Leuchter gesehen. Aber was ist dann die Wirklichkeit der Gemeinden, der wirkliche Zustand der Gemeinden in Offenbarung 2 und 3? Es gibt nur 2 Gemeinden, die der Herr gar nicht getadelt hat. Die anderen Gemeinden, ich weiß nicht, was sie sind. Die eine ist tot, die andere ist weltlich, die andere ist lauwarm geworden, die andere hat nicht mehr die erste Liebe, die andere toleriert Isabel. Meine Güte, was sind das für Gemeinden? Sind das goldene Leuchter? Bist du dir sicher? Und was für eine Gemeinde möchtest du sein? Möchtet ihr sein? Und was für eine Gemeinde baut ihr auf? Wir müssen ernsthaft sein mit dem Herrn. Wir brauchen so einen großen Hohepriester, der unter uns wandelt. Ja. Wenn der Herr zurückkommt, was für eine Gemeinde sind wir für ihn? Wir hatten gerade die Konferenz in Bangkok. Es gibt 7 Optionen hier. Was für eine Gemeinde wollt ihr sein? Wir müssen alle realistisch sein mit dem Herrn. Vor allem die Brüder, die leiten, die Verantwortung tragen oder Älteste sind. Ihr müsst wissen, was für eine Gemeinde ihr sein wollt. Was soll ich sagen? Ich habe für so viele Jahre gesprochen und zu manchen Gemeinden auch sehr stark. Aber wenn wir kein Ohr haben zu hören, was dann? Lest nochmal Offenbarung 2 und 3 für euch selbst. Welche Gemeinde seid ihr gleich? Seid ihr wie Sardis? Seid ihr wie Laodicea? Oder wie Pergamon? Oder seid ihr wie Ephesus ohne die erste Liebe für den Herrn? Seid ihr lauwarm? Was für eine Gemeinde seid ihr? Eine tote Gemeinde, die streitet. Keine Liebe. Sich gegenseitig beschuldigen. Sich einander hassen. Sag nicht nur, oh, wir sind die Gemeinde, wir sind die Gemeinde. Was für eine Gemeinde seid ihr? Ich habe so viele Gemeinden gesehen. Und ich denke, der Herr hat noch viel, viel mehr Gemeinden gesehen. Lest nicht nur die Bibel, sondern prüft euch selbst. Herr, was für eine Gemeinde sind wir? Weißt du, der Herr wird euch nicht zwingen. Aber wenn er zurückkommt, wird er uns ernstlich richten. Wird er uns schwer richten. Weil die Warnung des Herrn ist sehr schwerwiegend, sehr ernsthaft. Wir müssen das Wort Gottes ernst nehmen. Wir müssen wie der Apostel Johannes sein, ein treuer Diener. Wir müssen treu sein. Deshalb habe ich in der Konferenz in Bangkok 2010 über das Geheimnis der sieben Sterne geredet. Der Herr hat sieben Sterne in seiner rechten Hand. Die Sterne sind nicht die Engel. Vergiss die Engel. Weil das Wort Engel, Angelos im Griechischen, heißt auch Bote, ein Bote. Brüder, die treu sind, das zu sprechen, was der Herr zu den Gemeinden reden will. Schau all die Apostel an, sie waren sehr treu darin, das Wort Gottes zu sprechen. Ein Bote sollte nie seine eigene Botschaft bringen, sondern nur die Botschaft von Gott. Wenn du nichts zu sagen hast, dann sag nichts. Ein Bote sollte nur die Botschaften von Gott zu Gottes Volk bringen. Wie die alten Propheten, die treuen Propheten. Ein Prophet redet nie seine eigenen Worte, sondern nur das, was sie von Gott hören, das sprechen sie. Aber ein falscher Prophet redet irgendwas, was ihnen einfällt. Sie reden das, was der König gerne hören möchte. Falsche Propheten sind falsche Lehrer. Seid nicht solche Leute, solche Menschen. Nein, sie müssen Sterne sein in der rechten Hand des Herrn. Sterne sind Himmelskörper. Die scheinen. Lasst uns zum Buch Daniel gehen. Daniel, Kapitel 12. Daniel 12, Vers 3. Kannst du Vers 3 bitte vorlesen? Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen. Die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Amen. Rede kein Unsinn. Rede nur, wenn das Wort Gottes zu dir kommt. Dann redest du und dann bist du ein Bote. Dann redest du die Botschaft Gottes treu zu seinem Volk. Aber leider gibt es so viele Redner, die sprechen und reden und reden und reden, aber reden Unsinn. Bist du ein Bote des Herrn? Der Herr muss zuerst mal zu dir sprechen. Dann wirst du etwas haben, was du zu seinem Volk sprechen kannst. Dann kannst du ein treuer Zeuge sein. Das hat Johannes getan in Offenbarung 1. Johannes, der das Zeugnis, das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt, alles, was er gesehen hat. Amen. Wenn du nichts siehst, dann kannst du auch nichts sagen. Wenn du nichts hörst, dann kannst du auch nichts sagen. Was für Sterne sind wir? Was für Leute leiten uns in der Gemeinde? Du denkst, wenn Sonntag kommt, gibst du eine Botschaft und du denkst, das ist die Botschaft des Herrn, du bist ein Bote? Redest du das, was der Herr reden möchte? Bist du ein treuer Bote? Jede Gemeinde braucht einen Stern, einen kooperativen Stern. Und nicht Brüder, die sich nur gegenseitig streiten und bekämpfen und widersprechen. Die Brüder müssen in Einheit sein, ein Geist, eine Seele, zusammen eins mit dem Herrn. Zuallererst eins mit Gott und dann auch eins untereinander. Wenn nicht, wird die Gemeinde nie vorangehen können. Deshalb sind die leitenden Brüder sehr wichtig. Du musst geistlich sein. Du musst himmlisch sein. Du musst scheinen, ein lebendiges Zeugnis und ein Vorbild für die Heiligen. Sie müssen in der rechten Hand des Herrn sein, das heißt unter seiner Herrschaft, unter seiner Autorität, nicht in deiner eigenen Autorität. Sie müssen wissen, was der Herr zu den Gemeinden sagt. Deshalb sagt der Herr zu den sieben Gemeinden, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht das, was du reden möchtest oder was ich reden möchte, sondern was der Geist den Gemeinden sagen möchte. Deshalb gibt es hier den Bedarf der sieben Sterne und das Geheimnis der sieben Sterne. Deshalb steht am Ende von Offenbarung 1 das Geheimnis der sieben Sterne, die du auf meiner Rechten gesehen hast, und die sieben goldenen Leuchter. Die sieben Sterne sind die Boten, es sind nicht die Engel. Vergiss die Engel. Habt ihr am Sonntag in eurer Versammlung jemals einen Engel zu euch reden gehört? Natürlich nicht. Es sind die Boten, die Brüder, die sprechen. Stimmt's? Aber über was reden sie? Wir müssen alle lernen. Wir müssen uns alle ändern. Wenn nicht, wirst nicht nur du keine Zukunft haben, sondern die Gemeinde wird keine Zukunft haben. Du denkst, ich mache Scherze. Nein, ich mache keine Scherze. Das redet der Herr zu uns hier. Die sieben Sterne sind Boten der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden. Sag mir, was für eine Gemeinde seid ihr? Oder was für eine Gemeinde wollt ihr sein? Vielleicht sollte ich die Frage so rumstellen. Ich sollte nicht fragen, was für eine Gemeinde seid ihr, sondern eher, was für eine Gemeinde wollt ihr sein? Du hast die Wahl. Ab jetzt sag nicht mehr, oh, niemand hat es uns gesagt. Ab jetzt kannst du das nicht mehr als Ausrede verwenden. Ich sage euch heute Abend sehr klar, ihr habt eine Wahl. Welche Wahl wollt ihr treffen? Denkt drüber nach. Denk drüber nach und du musst wissen, was du willst. Kümmere dich nicht darüber, was andere sagen? Was für eine Gemeinde wollt ihr sein? Willst du sein? Unser Herr ist sehr direkt. Wenn er dich nicht mag, dann wird er dich ausspeien, ausspucken aus seinem Mund. Wenn du tot bist, wenn ihr eine tote Gemeinde seid, wird er dir sagen, ihr seid tot. Er wird nicht versuchen, dich zu halten. Wir möchten gern alle behalten, aber der Herr wird nicht alles behalten. Vor allem, wenn du tot bist, wird der Herr es nicht behalten. Wir würden gern alle behalten. Aber der Herr macht das nicht. Weißt du, eine Sache, die mir sehr geholfen hat, ist, der Herr hat gesagt, niemand kommt zu mir, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. In Johannes 6 hat der Herr das zweimal gesagt. Wenn jemand gehen möchte, was kann ich sagen? Du gehst, wann du gehen willst, das ist deine Sache. Das heißt nicht, dass ich dich nicht liebe. Der Herr liebt alle. Aber wenn du nicht bleiben willst, wenn du gehen willst, dann geh. Was kann ich tun? Erinnerst du dich an den reichen Jüngling? Der Herr hat ihm gesagt, verkaufe alles, was du hast und gib es den Armen und folge mir. Dieser junge Mann konnte es nicht tun. Deshalb ist er weggegangen. Hat der Herr versucht, ihn da zu behalten? Selbst in Johannes 6, als der Herr allen gesagt hat, iss mich, und sie sind weggelaufen, was hat der Herr getan? Nichts. Nur 12 Leute sind geblieben. Was würdest du tun? Sharon, was würdest du tun? 10.000 laufen weg und nur 10 bleiben übrig. Wow, was denkst du? BJ, was würdest du machen? Ich wäre wahrscheinlich nicht besser. Der Herr hat seinen Jüngern gesagt, warum seid ihr noch hier? Warum wollt ihr nicht auch weggehen? Als der Herr ins Kreuz gegangen ist, sind alle davon gelaufen. Was hat der Herr ihnen gesagt? Oh, bitte bleib, lauf nicht weg, bleib bei mir. Was hat Paulus getan, als all die Gemeinden in Asien ihn verlassen haben? Hat er geweint und geheult? Wie ist es bei den 144.000, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen? Hat der Herr gesagt, oh, warum sind es nur so wenige? Wirst du dich beschweren? Warum sind es nur 144.000? Wo ist der Rest? Wir müssen wissen, was der Herr heute tut. Wir müssen eins mit ihm sein. Jemand möchte zu einer anderen Gruppe gehen? Ich sage, bitte, geh. Ich werde nie jemanden überreden, zu bleiben, wenn sie gehen möchten. Weil unser Herr hat nie die Menschen gezwungen. Lass uns alle lernen. Für heute Abend ich zwei Optionen euch lassen. Die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde in Philadelphia. Ihr habt Optionen hier. Die anderen fünf könnt ihr. Okay, Bruder Kehrt. Amen. Wenn wir Gemeinde bauen wollen, dann lass uns bauen wie die Gemeinde in Smyrna oder wie die Gemeinde in Philadelphia. Die anderen? Nein, nein. Das ist nicht die richtige Wahl für uns. Lob den Herrn. Wenigstens für heute Abend seid ihr klar. Stimmt's? Lass uns weitergehen zu Kapitel 5. Kapitel 5 ist sehr wichtig, weil es zeigt uns, dass der Herr gesiegt hat, dass er überwunden hat, dass er würdig ist, die Schriftrolle zu öffnen und ihre Siegel zu lösen. Niemand sonst ist würdig. Vers 7 sagt, niemand in den Himmeln, noch auf der Erde, noch unter der Erde war würdig, Vers 3, konnte die Schriftrolle öffnen und hineinsehen. Denk nicht, dass du würdig bist. Niemand ist würdig. Johannes hat sehr geweint. Ich weinte sehr, weil niemand würdig erfunden wurde. Nicht mal hineinzusehen, nicht mal es anzuschauen. So traurig. Wir sind nicht mal würdig, den Buchumschlag anzuschauen, das Äußere. Wir dürfen nicht mal einen hineinspickeln. Das muss uns beeindrucken. Einer der Ältesten spricht zu mir, Vers 5, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel. Ihr müsst alle wissen, wenn der Herr diese Schriftrolle genommen hat, er ist aufgefahren, als er aufgefahren ist und sich zur Rechten des Thrones gesetzt hat, hat er diese Schriftrolle genommen. Das war vor 2000 Jahren. Die ersten Flügel wurden bereits geöffnet. Wir warten noch auf das sechste Siegel, dass es geöffnet wird. Und es wird bald geöffnet. Einer der Ältesten sagte, weine nicht. Die Wurzel Davids, der Löwe aus dem Stamm Juda, ist der König. Er hat überwunden, er hat Satan und alle Mächte und Gewalten und Dämonen überwunden. Er hat die Schlüssel des Todes und des Hades. Er ist siegreich, von den Toten auferstanden und lebt für immer. Er ist das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Allmächtige. Er hat überwunden, um die Schriftrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel. Was für ein wunderbarer Christus. Dieses Kapitel hier ist das einzige, das in die Auffahrt Christi in allen Details beschreibt. So herrlich, so wunderbar. So siegreich, meine Güte. Er ist der Einzige, der würdig ist. Das ist wirklich herrlich, ich sag's euch. Meine Güte. In der Mitte der Ältesten steht ein Lamm, wie geschlachtet, frisch geschlachtet. Das hatte sieben Hörner und sieben Augen, welche die sieben Geister Gottes sind, ausgesandt über die ganze Erde. Das ist wunderbar. Vers 6, Offenbarung 5, Vers 6. Deshalb müsst ihr glauben, dass der Herr, der heute auf dem Thron sitzt, in voller Herrschaft und voller Kontrolle über alle Dinge hat. Niemand sonst ist qualifiziert. Er regiert. Dieses Buch, wer immer es besitzt, in der Hand hat, hat die Kontrolle über alles, was auf der Erde passiert heute. Nur Gott kann dieses Buch schaffen, mit sieben Siegeln, das alles leitet und beherrscht, was auf der Erde geschieht. Niemand sonst hat diese Weisheit und Macht. So einfach. Mit sieben Siegeln lenkt er das ganze Universum. Ihr müsst an diesen wunderbaren Herrn glauben. Wir denken, der Feind hat die Sache in der Hand, beherrscht die Welt. Nein, aber niemand sonst hat die Leitung. Nur der Herr, er herrscht, er ist Herr der Lage. Hab keine Angst, niemand sonst ist Herr der Lage. Der Herr hat die Kontrolle. Er kam und hat die Schriftrolle aus der Rechten dessen genommen, der auf dem Thron saß. Das sagt Hebräer 2. Wir sehen aber Jesus mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, der auf dem Thron sitzt und dieses Buch hat. Er sitzt auf dem Thron und regiert in allen Punkten. Und wir als sein Zion, als seine Gemeinde, wir sind eins mit ihm. Und alle Engel singen ein neues Lied. Du bist würdig, die Schriftrolle zu nehmen und ihre Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet. Und hast mit deinem Blut Menschen für Gott erkauft und hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Das ist wirklich wunderbar. Wir müssen das sehen heute, weil alles ist außer Kontrolle. Was diese Welt macht, ist böse. Sie bereiten sich vor für den Antichristen, dass er kommt. Alles ist durchgedreht sogar. Ich möchte da nicht in die Details gehen. Aber wir müssen weiter zu Kapitel 6. Und ich möchte euch beeindrucken mit dem ersten Pferd, dem weißen Pferd. Die Mehrheit der christlichen Lehrer sagt, dieser, der auf dem weißen Pferd sitzt, das ist der Antichrist. Aber das ist Unsinn. Zuallererst ist der Teufel ist nicht der Siegreiche, sondern er wurde besiegt. Er ist nichts. Der Teufel ist nichts. Der Herr hat ihn zerstört. Der Herr hat am Kreuz alle Mächte und Gewalten entwaffnet. In Auferstehung und Auffahrt wurde er sogar das Haupt aller Mächte und Gewalten. Epheser 1 am Ende sagt, alle Dinge, alle Herrschaft, Regierungen, Namen, die genannt werden, sind alle unter seine Füße. Und er ist eingesetzt als Haupt über alle Dinge für seine Gemeinde, die sein Leib ist. So, ihr sagt mir, wer ist hier der Siegreiche? Chuchan, wer ist hier siegreich? Der Teufel? Nein, er ist der Besiegte. Er ist erledigt. Er ist sogar unter unseren Füßen. BJ, weißt du nicht, dieser kleine Teufel ist unter deinen Füßen? Er ist erledigt. Hast du Angst vor ihm? Unser Herr ist der Siegreiche und er macht uns sogar zu mehr als Überwindern. Das erste Pferd ist also ist definitiv nicht der Antichrist, okay?
I think I've written some verses. outline, you can take a look at it.
Ich glaube, ich habe ein paar Verse dazu ins Outline geschrieben. Ihr könnt sie gerne lesen. Mächtige Werk Christi, seit dem Tag der Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde, seitdem ging das Werk Christi siegreich durch alle Jahrhunderte hindurch bis zum heutigen Tag. Wer kann ihn aufhalten? Denkst du, dass dieser kleine Teufel ihn aufhalten kann? Denkst du, dass der Kommunismus ihn aufhalten kann? Oder all diese Opposition, dieser Widerstand kann ihn aufhalten? Nein, unser Herr ist siegreich und um zu siegen. Und er siegt weiter bis zum heutigen Tag. Selbst die letzte Schlacht von Armageddon, dort besiegt er alle Heere dieser Erde. Und der Satan wird in Ketten gebunden und in den Abgrund geworfen für 1000 Jahre und dann später in den Feuersee Christus ist der Sieger. Niemand kann ihn besiegen. Hast du Angst? Keine Sorge, in Taiwan, nichts wird Taiwan passieren. Warum? Weil der Herr auf dem Thron sitzt. Was immer sie dort planen, das ist nichts. Selbst hier in den USA, sie werden ganz zerstört werden. Wer kann Christus besiegen? Sagt's mir. BJ, nenn mir einen. Ich kann's nicht. Nein. Natürlich nicht, weil es niemanden gibt, der Christus besiegen kann. Deshalb steht geschrieben, dass er alle Feinde zum Schemel seiner Füße machen wird. Das ist wunderbar. Das müsst ihr sehen. Das ist ein sehr wichtiges Kapitel. Und sein Vorsatz ist, uns zu Zion zu machen, ein Königreich von Priestern. Die Gemeinde soll Zion sein, ein scheinender, goldener Leuchter. Und auch Zion, ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation. Das hat Petrus gesagt in 1. Petrus 2. Wir sind ein besonderer Schatz, ein besonderes Volk des Eigentums. Eine heilige und königliche Priesterschaft. Ihr müsst das sehen und nicht nur sehen, sondern praktizieren. Ihr müsst solche Leute sein. Weil das ist, was Gott geplant hat, dass wir das sein mögen. Das ist großartig, das ist wunderbar. Denkt darüber nach. Ich werde gleich zurück sein. Einen Moment. Erster Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk zum Eigentum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis in sein wunderbares Licht. Erster Petrus 2, Vers 9. Amen. Unser Herr ist siegreich. Denk dran, was der Herr in Matthäus 28 gesagt hat. Mir ist alle Vollmacht gegeben, im Himmel und auf der Erde. Alle Vollmacht im Himmel und auf der Erde. Was denkst du, was der Herr ist? Ist er etwas, ist er klein? Deshalb sagt er, geht also. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Gibt es noch jemand, der noch mächtiger ist als er? Natürlich nicht. Deshalb möchte er uns zu Königen und Priestern machen, eine königliche Priesterschaft. Deshalb ist Zion heute so wichtig in Gottes Plan und Vorsatz. Was kann ich tun? Ich kann euch nicht zwingen. Was soll ich sagen? Wie oft muss er das sagen, dass er uns zu Königen und Priestern machen will für unseren Gott und Vater? Wie oft muss er das sagen? Selbst wenn ich meine Stimme verliere, möchte ich immer noch euch zurufen, dass Gott uns zu Zion machen will, ein Königreich von Priestern. Ich weiß, dass viele das nicht hören wollen, aber ist egal. Solange Gott, unser Vater, es möchte, sage ich Amen. Was kann ich sagen? Das steht hier geschrieben in Gottes Wort. Wir müssen deshalb Gottes ganzen Vorsatz kennen. Das ist das herrliche Ziel des Evangeliums. Das ist das Ziel von Gottes ganzem Vorsatz. Selbst vor Grundlegung der Welt hat Gott uns auserwählt. Uns dafür auserwählt. Und das ist das Evangelium, das wir verkündigen. Okay? Weil das so sehr im Herzen unseres Gottes und Vaters ist. Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf Erden so wie im Himmel. Das ist also das erste Pferd. Wir setzen also besser auf das erste Pferd. Es wird gewinnen. Wir alle müssen unseren ganzen Einsatz auf das weiße Pferd setzen. Dass wir mehr als Überwinder sind. Möge der Herr uns alle gnädig sein. Lass uns also auf das zweite Pferd schauen. Ein verrücktes Pferd. Das rote, ein feuerrotes Pferd. Ein wildes Pferd. Und der darauf saß, heißt, der Krieg ist der Krieg. An dem, der darauf saß, Offenbarung 6, Vers 4, wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen und dass sie einander hinschlachteten. Und ihm wurde ein großes Schwert gegeben, um zu töten. Dieses Pferd möchtest du nicht, oder? Das ist aber die Geschichte der Menschheit, die Weltgeschichte. Das Töten. Egal welche Nation, sie töten alle. Sie schlachten sich gegenseitig. Und jetzt geht es gerade so weiter. Sie machen wieder Krieg. Der Krieg dieser Welt endet nie. Deshalb sagt der Herr, was sind die Zeichen? Er sagt, es werden Kriege und Kriegsgerüchte sein. Warum? Weil Satan ein Mörder ist von Anfang an. Er ist ein Killer. Welche Nation hat nicht ihre eigenen Leute, Milliarden von Leuten umgebracht? Egal welches Reich es war, sind alles Mörder. Und jetzt fügen sie noch mehr hinzu und verursachen einen anderen Krieg. Und der letzte Krieg wird Armageddon sein, wo die Armeen der ganzen Welt sich versammeln vor Jerusalem in Megiddo. Und der Herr wird sie alle vernichten. Sogar am Ende des tausendjährigen Reiches gibt es noch einen größeren Krieg. Und der Herr wird sie alle vernichten und in den Feuersee werfen. Es ist ein wildes, verrücktes Pferd. Das ist die Weltgeschichte. Und das dritte Pferd, das schwarze Pferd, es hat eine Waage in seiner Hand. Das steht für die Wirtschaft in der ganzen Welt. Die Wirtschaft ist einer der wichtigsten Faktoren in dieser Welt. Wenn du kein Geld hast, hast du nichts. Und schau, was jetzt mit der ganzen Weltwirtschaft passiert. Erinnerst du dich, wenn es einen Börsencrash gibt, dann nennen sie das den schwarzen Montag. den schwarzen Montag, wie das schwarze Pferd. Schwarzes Pferd, schwarzer Montag. Und sie machen es wieder. Die Regierung von Biden versucht, die ganze Wirtschaft des Landes zu zerstören. Es gibt die Inflation, es gibt ein Energieproblem, ein Benzinproblem, Preise, die in den Himmel. Meine Güte. Das ist alles menschengemacht, mit Absicht. Sogar China. Alles geht bergab. Dieses schwarze Pferd. Die Sachen werden so teuer. Das Geld ist nichts mehr wert. Es gibt eine Ölkrise. Wo sie absichtlich die Pipeline sabotieren. Und dann gibt es noch das fahle Pferd, das graue Pferd. Selbst bei dem schwarzen Pferd warnen die Leute schon von weltweiten Lebensmittelknappheit. Und sie möchten, dass die Leute jetzt Insekten essen. Sie möchten, dass du Insekten isst und kein Fleisch mehr. Meine Güte. Was passiert in dieser Welt? Mit Absicht zerstören sie alles. Und in unserem Land brennen sie mit Absicht 20 bis 30 Lebensmittelfabriken ab. Was für vernünftige Leute würden das tun? Und dann gibt es das fahle Pferd, dessen Name der Tod ist. Und der Hades folgt ihm nach. Und ihnen wurde Vollmacht gegeben, über den vierten Teil der Erde mit dem Schwert zu töten, mit Hunger und mit Seuchen und durch die wilden Tiere der Erde und durch alle möglichen Viren, Pandemie oder Plandemie. Plandemie. In der Ukraine. Wisst ihr, wie viele Biolabore dort operieren? Mindestens 30 Biolabore. Was machen sie dort in den Biolaboren? Sie arbeiten an Viren, um Menschen zu töten. Und sie machen es immer noch. Ich habe gehört, wie ein Labor in Boston irgendwo haben einen schrecklichen Virus gezüchtet, der viele Menschen tötet. China, meine Güte, was entwickeln Sie dort? Das ist das fahle Pferd. Ein schreckliches. Alle diese vier Pferde, sie können alles zerstören. Das geschieht heutzutage. Erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Ihr kennt das WEF, das Weltwirtschaftsforum. Ihr kennt den Namen Klaus Schwab, oder? Er ist der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums. Weißt du, was sie planen? Sie planen, die Welt zu entvölkern. Runter auf 500 Millionen Leute. Das ist verrückt. So böse. Verrückte Leute. Und sie haben es offen gesagt. Sie verstecken es nicht mal. Wie komisch sind diese Leute. Das sind die Globalisten. Der Herr muss uns nur drei Pferde zeigen. Und das reicht schon aus. Und sie möchten die Elite, die Billionäre, Milliardäre, dass sie über diese Leute regieren. Was für ein teuflischer Gedanke ist das? Denkst du nicht, dass sie ernst machen damit? Oh doch. Denkst du, sie sind verrückt? Ja, die sind verrückt. Du weißt nicht, was diese Leute denken. Die Zeit ist um. Die Zeit läuft uns davon. Deshalb muss der Herr zurückkommen. Und dann haben wir das fünfte Siegel. Was ein sehr kostbares Siegel ist. Lies mal Offenbarung 6, Vers 9 bis 11. Ja. Und als es das fünfte Siegel öffnete, sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die hingeschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie festhielten. Und sie schrien mit lauter Stimme und sagten, wie lange, du heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und jedem von ihnen wurde ein weißes Kleid gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kleine Zeit ruhen sollten, bis auch ihre Mitsklaven vollzählig sind, und ihre Brüder, die noch getötet werden sollten, wie sie. Amen. Inmitten von so vielen schrecklichen Dingen, die dort geschehen, was ist so kostbar in Gottes Augen? Das sind die Märtyrer, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen hingeschlachtet worden sind. Das ist so kostbar in Gottes Augen. Es gibt nichts Kostbareres auf dieser Welt, als in das zu investieren, was Gott heute tut auf der Erde. Was die Welt betrifft, hat Gott uns drei verrückte Pferde gezeigt. Es lohnt sich also nicht, in diese Welt zu investieren, weil du investierst dann nur diese drei verrückten Pferde. Aber das fünfte Siegel zeigt uns, was so kostbar und wichtig ist in Gottes Plan. Und das sind die Märtyrer, die, die sich hingegeben haben für das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu willen, heute. In was möchtest du also investieren heute, Kiat? Du hast hier nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viele Optionen. Du kannst in das weiße Pferd investieren und dann in das fünfte Siegel. Die anderen drei Pferde ist deine Sache. Das sechste Siegel wird jetzt geöffnet. Sobald die Zahl der Märtyrer voll ist, wird das sechste Siegel geöffnet. Ich glaube, dass dieses Siegel sehr bald geöffnet wird. Sehr, sehr bald. Kannst dir vorstellen, was heute alles geschieht. Und wenn es geöffnet wird in Vers 15 bis 17, Offenbarung 6, 15 bis 17, und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Sklave und Freie verbargen sich in den Höhlen und in den Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Denn der große Tag ihres Zornes ist gekommen. Und wer kann bestehen? Das sechste Siegel hier wird geöffnet. Und ihr könnt schon merken, wie bald das geschehen wird. Seid nicht kompliziert. Es sind sieben Siegel. Es gibt hier vier Siegel und es gibt nur eine Wahl für uns, das weiße Pferd. Und dann ist das fünfte Siegel. Möchtest du ein Märtyrer sein? Das ist großartig. Und dann wird das sechste Siegel geöffnet. Es gibt also nur zwei Optionen hier. Das weiße Pferd oder das fünfte Siegel. Welche Wahl also? Vergiss also das schwarze Pferd, das rote Pferd oder das fahle Pferd. Was möchtest du also tun? Was ist in deinem Herzen? In was möchtest du investieren? Sophia, in was möchtest du investieren? Auf welches Pferd? Das weiße Pferd. Du hast noch eine andere Wahl, das fünfte Siegel. Möchtest du ein Märtyrer sein? Bist du bereit zu leiden? Für das Wort Gottes und für das Zeugnis Jesu? Es ist deine Wahl. Es bleibt nicht viel Möglichkeiten hier. Was willst du sonst machen? Wofür lohnt es sich, heute dein Leben zu geben? Gibt es irgendetwas, in das es sich lohnt zu investieren? Irgendetwas, was du machen willst? Dieses Kapitel zeigt, es gibt nicht viele Optionen. Es gibt nicht viele Wahlmöglichkeiten. Es gibt das Siegel 1, 2, 3, 4, 5 und wenn das sechste geöffnet wird, dann fängt das Ende an. Es gibt nur sieben Siegel. Der Herr hat uns hier nicht viel Optionen gegeben. Das ist die, wie man es anschauen muss. Natürlich müssen wir uns heute für das Reich hingeben. Für uns, die wir leben heute, der einzige Weg ist, entrückt zu werden, mit dem Lamm auf dem himmlischen Berg Zion zu stehen. Es sei denn, du bist ein Märtyrer, dann bist du natürlich Teil des... Ja. Aber wir haben die Möglichkeit, entrückt zu werden und mit dem Lamm auf dem himmlischen Berg Zion zu stehen. Das steht hier geschrieben. Ich sah und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und mit ihm 144.000. Die hatten seinen Namen und den Namen des Vaters auf ihren Stirnen geschrieben. Offenbarung 14, Vers 1. Du hast also noch eine Wahl hier. Für Zion heute, für das Reich, Königreich von Priestern zu sein. Dafür musst du vorbereitet sein. Sonst kannst du nicht mit ihm auf dem himmlischen Berg Zion stehen. Wenn du heute nicht auf dem Berg Zion bist, wie wirst du dann, wenn der Tag kommt, auf dem himmlischen Berg Zion stehen? Wenn du in Babylon bist, kannst du nicht auf dem Berg Zion stehen gleichzeitig. Wenn du in der Welt bist, kannst du nicht mit ihm auf dem Berg Zion stehen. Wenn du also kein Märtyrer bist, dann musst du auf dem Berg Zion sein. Wir müssen heute für das Königreich von Priestern sein. Mit dem Herrn stehen, für sein Reich. Denk an Psalm 110.
will be coming out of Zion, Mount Zion today.
Heute wird er den das Zepter seiner Macht aus Zion heraus ausstrecken, um mitten unter seinen Feinden zu herrschen. Und wir sollten die Armee, dieses Heer voller Willigkeit sein, in der Pracht der Heiligkeit. Wenn wir heute nicht auf dem Berg Zion sind, wie wirst du dann, wenn die Zeit kommt, auf dem Berg Zion stehen mit ihm? Vollendet werden. 144.000 ist eine wunderbare Zahl. Wir hatten schon Gemeinschaft über die Zahlen, oder? Ich bin nicht sicher, mit wem ich darüber Gemeinschaft hatte. Aber lass uns kurz zur Offenbarung 21 gehen, ganz kurz. Über die Abmessungen des neuen Jerusalems. Die himmlische Stadt. Offenbarung 21, Vers 10. Er brachte mich im Geist hinweg auf einen großen und hohen und zeigte mir die heilige Stadt Jerusalem aus dem Himmel von Gott herabkommen. Die hatte die Herrlichkeit Gottes. Und ihr Lichtglanz war gleich dem alleredelsten Stein, wie ein Jaspisstein, klar wie Kristall. Und sie hatte eine große und hohe Mauer und hatte 12 Tore, an den 12 Toren 12 Engel und Namen darauf geschrieben, welche die Namen der 12 Stämme der Söhne Israels sind. Die Zahl 12 ist ja eine sehr wichtige Zahl. Was ist also 144? 144, du bist doch Lehrer. Jenny, du bist doch Lehrer. 12 mal 12. Ist also eine wichtige Zahl. Die heilige Stadt Jerusalem hat 12 Tore, 12 Engel und die Namen der 12 Stämme Israel geschrieben. 12, 12 und 12. Es ist eine vollständige Zahl von Gottes Volk. So wie die 12 Apostel im neuen Bund. Und wie viele Tore? 12 Tore, 3 Tore auf allen 4 Seiten. 3 im Norden, 3 im Süden, 3 im Osten, 3 im Westen. 3 mal 4 ist was? 12. Noch einmal Nummer 12. Weil die Zahl 3 ist die Zahl des dreieinen Gottes in Auferstehung, vermischt mit der Nummer 4. Die Zahl 4 steht für die Schöpfung. So 3 mal 4 ist 12. Und die Mauer der Stadt hatte wie viele Grundsteine? Hatte 12 Grundsteine. Nochmal die Nummer 12. Und auf ihnen die 12 Namen der 12 Apostel des Lammes. Nochmal die Zahl 12.
Ja.
Und der mit mir redete, hatte ein Maß, ein goldenes Schilfrohr, die Stadt zu messen und ihre Tore und ihre Mauer. Lass uns mal die Maße der Stadt anschauen. Die Stadt ist viereckig angelegt und ihre Länge ist so groß wie die Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Ihre Länge, Breite und Höhe sind gleich. Zwölftausend Stadien. Und Vers 17, und er maß ihre Mauer. 144 Ellen, nach Menschenmaß, das auch Engelmaß ist. Das heißt, in der Auferstehung ist ein Mensch so wie ein Engel. Es gibt hier also noch einmal 144 Ellen. Diese Zahlen sind hier, um zu zeigen, dass die 144.000 wirklich reif sind, vollkommen sind, Erstlinge sind. 12 mal 12 mal 1000. Und dann Vers 19. Die Grundsteine der Stadtmauer waren geschmückt mit Edelstein aller Art, mit 12 Edelsteinen. Und Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen. Merkst du diese Zahl 12? Und 144.000? Das heißt, diese Erstlinge, die mit dem Lamm auf dem Berg Zion stehen, sind vollendete Christen. Die sind umgewandelt, voll gewandelt, zur Reife gekommen und vollendet. Hast du also auch die Nummer 12? Welche Zahl bist du?
3 times 4.
Bist du 3 mal 4 oder 12 mal 12 mal 1000? Seid ihr 144? 12 Tore, 12 Perlen, 12 Edelsteine. All die wunderbaren Zahlen in dem Buch Offenbarung haben eine wunderbare Bedeutung. Das heißt, diese wurden vollendet. Das sind die Erstlinge. Denk nicht, dass du irgendwie sein kannst auf irgendeine Weise und dann wirst du dort oben mit ihm sein. Nein. Denk nicht, dass du irgendwie dein Christenleben leben kannst und dann wirst du dort mit ihm stehen auf dem Berg Zion und entrückt werden. Die heilige Stadt Jerusalem ist vollendet, vollkommen. Wir müssen vorsichtig sein und weise sein. Sei fleißig. Gib dich dem Herrn, dass er an dir arbeitet. Dass er seinen Namen auf deine Stirn schreiben kann und auch den Namen des Vaters auf deine Stirn. Das heißt, wir müssen mit den himmlischen Dingen beschäftigt sein, die Dinge, die droben sind. So wie Kolosser 3 gesagt hat, richtet euer Denken nicht auf das, was drunten, unten ist, sondern auf das, was oben ist, wo Christus ist. Sonst wird sein Name nicht auf deine Stirn geschrieben werden. Über was denken wir jeden Tag nach? Mit was beschäftigen wir uns? Wenn du die ganze Zeit über weltliche Dinge nachdenkst, wird auf deiner Stirn das Dollarzeichen stehen. Oder das koreanische One-Zeichen. Nicht das himmlische Name, nicht das himmlische Jerusalem, auch nicht der Name des Vaters, auch nicht sein Name, der Neue. Nein. Wir müssen solche sein, die mit dem Wort Gottes und dem Zeugnis Jesu beschäftigt sind. Und diese singen ein neues Lied vor dem Thron, Offenbarung 14, das niemand lernen konnte, außer die 144.000. Vers 3. Kiat, lernst du jeden Tag etwas Neues vom Herrn? Lernst du ein neues Lied, das niemand lernen kann? Das steht hier geschrieben. Entdeckst du Neues vom Herrn? Offenbart dir der Herr neue Dinge jeden Tag? Große und wunderbare Dinge, die du nicht kanntest? Ist das deine Erfahrung? Wir müssen uns alle diese Fragen stellen. Es gibt so viele Dinge, die wir über diesen wunderbaren Gott entdecken können, über unseren Vater, über den Herrn Jesus Christus, die Wahrheit. Es gibt so viele Dinge. So viele Christen heute wollen nicht neue Dinge lernen. Sie sind zufrieden und froh mit ihrer alten Tradition. Wie ist es bei dir? Hier steht, niemand kann das neue Lied lernen, außer den 144.000. Wir alle müssen neue Dinge lernen. Es gibt geistlich so viel zu lernen, so viel. Denk nicht, dass wir alles wissen. Nein, wir wissen. Und Offenbarung 14, Vers 4, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Wäschst du alle Beschmutzung, reinigst du dich von aller Beschmutzung des Fleisches und des Geistes, wie gemäß 2. Korinther 7, Vers 1, nicht befleckt. Diese Welt. Johannes sagte, liebt nicht die Welt. Weil in der Welt hast du die Lust des Fleisches und die Lust der Augen und den Stolz, die nichtige Ehre des Lebens. Wir müssen uns rein bewahren für den Herrn. Das wünscht der Herr in 2. Korinther 11. Das wünschte Paulus in 2. Korinther 11. Die Gemeinde als eine reine Jungfrau für Christus darzustellen. Unterschätze nicht diesen Aspekt der Reinheit. Denk dran, der Herr möchte eine herrliche Gemeinde, ohne Flecken und Runzel, die heilig sei und makellos. Deshalb müssen wir das Fest der ungesäuerten Brote halten, um von aller Befleckung frei zu werden, den Sauerteig, allen Sauerteig auszufegen, den Sauerteig in unserem Verstand, in unserem Herz, in unserem Willen, in unseren Wünschen, alle Habgier, alle Bosheit, Heuchelei, Neid, übles Nachreden, all das müssen wir ausfegen. Jeden Tag müssen wir ausfegen. Selbst in meinem Alter muss ich noch ausfegen. Solange wir auf der Erde leben, werden all die schmutzigen Dinge uns anhaften. Es gibt hier den Bedarf, uns zu reinigen. Uns von all diesen Dingen zu reinigen, zu waschen, sodass wir heilig werden können, wie er heilig ist. Und sagte, das sind die, die dem Lamm folgen, wohin es auch geht. Das Lamm wird nie stillstehen. Es wird immer vorangehen. Und wenn wir nicht aufpassen, werden wir ihn verpassen. Diese sind als Erstlinge, sind Gott und dem Lamm als Erstlinge aus den Menschen erkauft. Es reicht nicht aus, nur erlöst zu sein, sondern erkauft zu sein, sondern wir müssen auch Erstlinge werden für Gott und das Lamm. Erlöst zu sein ist eine Sache. Erstlinge zu sein für Gott und das Lamm ist was anderes. Um erlöst zu werden, hat er den Preis bezahlt für dich. Die Erlösung ist frei, ist umsonst. Aber um Erstlinge zu sein für Gott und das Lamm, musst du den Preis bezahlen. So, bist du willig, den Preis zu bezahlen? Der letzte Punkt hier. Und in ihrem Mund wurde keine Lüge gefunden. Denn sie sind makellos vor dem Thron Gottes. Sei vorsichtig, was du sprichst. Wenn in unserem Mund keine Lüge gefunden wird, kein Betrug gefunden wird, dann sind wir vollkommen. Möge der Herr uns helfen. Lerne, deine Zunge zu zügeln, zu zähmen, wie Jakobus sagt. Denk dran, was Jakobus sagte. Wer im Reden keinen Fehler macht, ist ein vollkommener Mann. Was aus unserem Mund herauskommt, ist sehr wichtig. Ja. Aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Was wir reden, ist also sehr wichtig für Gott. Das ist der letzte Punkt hier, der sehr wichtig ist. Es ist nicht einfach. Lest diese ganzen Verse. Es ist sehr wichtig. Dann werden wir entrückt werden und nicht das Tier auf dieser Erde antreffen. Das ist die Entrückung der Erstlinge, die Ernte der Erstlinge. Das heißt, Gottes Anforderung, sein Standard ist hoch. Möchtest du entrückt werden? Ja, das ist gut. Aber die Anforderung ist sehr hoch. Nicht einfach, nicht leicht, aber es ist möglich. Es ist machbar. Es gibt hier noch eine Wahl. Möchtest du zurückbleiben oder möchtest du entrückt werden auf den himmlischen Berg Zion? Triff noch eine Entscheidung. Es bedarf hier noch einer Entscheidung. Aber ich hoffe, denke, dass wir alle hoffentlich die richtige Wahl treffen. Oder bevorzugst du eine andere Option? Es gibt eigentlich keine bessere Wahl. Das hier ist die beste Wahl. Das ist vielleicht die letzte Wahl. Okay? Und die beste Wahl, vielleicht. Die letzte und die beste Wahl. Ich hoffe, ihr alle trefft die richtige Entscheidung. Amen. Okay. Die Zeit ist um.